Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, normalerweise beschäftigen wir uns mit Entscheidungen, weil der Inhalt der Entscheidung so interessant ist. Heute ist Weihnachten und heute haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben nämlich was gesucht, was vom technischen Fachgebiet heute zum feierlichen Anlass passt. Und zwar hat uns der Michael Stadler mitgebracht eine Entscheidung, die sich mit Champagnerflaschen beschäftigt. Also doch durchaus was, was für manche Leute zu Weihnachten dazugehört, oder Michael?
Ja, ganz genau. Deswegen haben wir es ausgesucht. Es handelt sich um eine etwas ältere Entscheidung. Das ist die T301 aus 94. Aber nichtsdestotrotz, es geht um Champagner. Und genauer gesagt, es geht um das Glas einer Champagnerflasche, das hier patentiert wurde.
Ich muss mich jetzt schon, Entschuldigung, ich muss mich bei meiner Mama beschweren, mit der ja normalerweise Weihnachten feier. Champagner hat es bei uns zu Weihnachten noch nie gegeben. Also ist es bei euch Usus Champagner?
Champagner nicht, aber Sekt in der besseren Weise durchaus.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass es bei uns Champagner gegeben hätte. Und wie Sie die hören, liebe Zuhörer, wir sind heute in der vollen Besetzung da. Nicht nur Michael Stadler sitzt bei mir, sondern auch Fabian Heiberg und Gerd Hübscher. Hallo Gerd.
Hallo Lukas.
Dann schauen wir mal, wie wir mit der Champagnerflasche weitermachen und worum es eigentlich gegangen ist, weil ich befürchte, der Alkoholgenuss wird es nicht gewesen sein.
Nein, der war es definitiv nicht, obwohl die Flasche natürlich definitiv dazu geeignet ist, den Alkoholgenuss zu verbessern, vor allem deswegen, weil sie UV-Licht weniger gut durchlässt. Genauer gesagt ging es eigentlich um eine spezielle Zusammensetzung, aus der diese Champagnerflasche besteht. Die soll eben Licht einer bestimmten Wellenlänge durchlassen im grünen Bereich. Man kennt diese Flaschen eh. Die sind zwischen 562 und 567 Nanometer durchlässig und sie haben vor allem eine besondere Absorptionskraft für ultraviolettes Licht. Ja, das sollen also mehr als 95% vom UV-Licht absorbiert werden. Das alles gemessen bei einer Dicke von 5 mm. Dann hat man eine Liste von Zusammensetzungsbestandteilen, vor allem Siliziumdioxid, die also jetzt mehr oder weniger in dieser Flasche enthalten sein müssen.
Es ging also nur um die Lichtdurchlässigkeit. Normalerweise bei so Champagnerflaschen kommt es ja auch auf die Brüchigkeit des Glases an. Normalerweise schlägt man da ja den Kopf ab, glaube ich.
Mit dem Säbel, ja.
Mit dem Säbel, genau.
Ja, so martialisch war es eigentlich gar nicht gedacht. Es ging eigentlich nur darum, hier eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit dieser Champagnerflasche zu erzeugen.
Verbessert oder eigentlich, man will weniger Licht durchlassen, oder?
Man will weniger vom schlechten Licht durchlassen, eine besondere Färbung. Es wurde dann auch gestritten um die Anzahl der Sulfide oder um die Menge der Sulfide, die also da in dem Grünglas der Champagnerflasche enthalten sein sollen.
Man kennt ja grundsätzlich diese grünen Flaschen. Was hat denn das dann für einen Effekt auf den Champagner selbst?
Der Champagner ist offenbar für Ultraviolettlicht empfindlich und wenn er damit zu stark bestrahlt wird, dann wird er offenbar schlechter. Also das UV-Licht ist das Böse, was diese Flasche hier verhindern möchte.
Also ich werde es wahrscheinlich nicht schmecken.
Gut, jetzt wieder zurück zu unserem Verfahren. Warum können wir denn auch inhaltlich über diese Entscheidung diskutieren? Was hat es denn da Interessantes gegeben und wo befinden wir uns eigentlich überhaupt?
Also zum einen befinden wir uns in Frankreich, im Land der Champagner- und Champagner-Glasflaschenhersteller. Verfahrenstechnisch befinden wir uns im Einspruchsverfahren. Das Patent wurde nämlich in dieser Weise erteilt, wie ich die Erfindung gerade dargestellt habe. Und jetzt geht es konkret darum, dass ein Einsprechender es offenbar dem Patentinhaber missgönnt hat, dieses Patent zu haben und der hat offenkundige Vorbenutzung eingewendet.
Wenn ich jetzt im Lokal so eine Flasche bestelle und die wird von mir geöffnet, ist das dann eine offenkundige Vorbenutzung? Kann ich sie eigentlich untersuchen oder kriege ich sie gar nicht in die Hand, sondern darf mir nur das Etikett anschauen?
Ja, so weit ist es gar nicht gekommen. Also ich vermute, du oder dein Gastwirt wären wohl Teil der Öffentlichkeit und zumindest der Gastwirt darf die Flasche, die ihm dann im Abfall zur Verfügung steht, zumindest anschauen und analysieren. So weit ist es aber gar nicht gekommen. Die Vorbenutzung, die hier behauptet war tatsächlich eine Vorbenutzung von dem Glaslieferanten an den Winzer. Das ist das, was konkret passiert ist. Also der hat die Flaschen gebaut, also 140.000 Stück mit dieser konkreten Zusammensetzung. Die so behauptete er, genau dem Patent entsprochen hat, die hat er in Frankreich an einen benachbarten Winzer 10 Kilometer entfernt mit LKWs geliefert. Das waren ungefähr 100.000 Flaschen größenordnungstechnisch.
Ich glaube, das war auch relativ zeitknapp. Ne? Also die Lieferung war relativ nah am Prioritätszeitpunkt dran.
Genau, die konkrete Abfolge war die, wir haben zuerst eine Bestellung gekriegt und der hat offenbar das Verfahren schon entwickelt oder das die Zusammensetzung schon entwickelt gehabt für die Champagnerflasche. Und dann ist die Bestellung von dem Weingut gekommen und der hat dann speziell für dieses Weingut die Flaschen gebaut und ausgeliefert. Und es war so, dass einzelne der Flaschen, also ungefähr 100.000 Stück, vor dem Prioritätstag angekommen sind und dann noch weitere, also insgesamt waren es 180.000 einzelne davon, sind später bei dem Weingut angekommen.
Das klingt wie ein Prüfungsbeispiel.
Es klingt wirklich wie ein Prüfungsbeispiel, aber es gibt uns natürlich jede Menge interessante Twists in dem Fall, gerade was den Nachweis dieser Vorbenutzung dann im Einzelnen betrifft. Ja.
Aber es würde mich schon interessieren, hat der Einsprechende auch irgendwie, also wenn das so nah beieinander liegt, dann würde ich ja erwarten, dass der Einsprechende da auch irgendwie seine Hand im Spiel hat. Waren die irgendwie, war der auch in der Nähe zumindest?
Oder der Einsprechende war tatsächlich der die Flaschen gebaut hat für den Kunden. Also es war nicht der Patentinhaber, der die Flaschen ausgeliefert hat, sondern es war der Einsprechende, der hat ein ähnliches Rezept oder wie soll man sagen, eine ähnliche Zusammensetzung entwickelt gehabt. Das war ein französischer Glashersteller und der hat das geliefert und der war letztendlich auch der Einsprechende. Der Patentinhaber war ein Unternehmen aus Asti in Italien.
Also wir haben den Kampf der Weinländer und der
Aber in Italien dürfen wir Champagnerflaschen gar nicht. Also wir sprechen jetzt natürlich nicht über also wir sprechen noch immer über Patentrecht und aber
es geht ja um die Flasche und nicht um den Inhalt.
Aber war da eine Champagnerflasche beansprucht?
Nein, es war einfach ein Flaschenglas war beansprucht letztendlich.
Aber die vorbenutzten Flaschen waren Champagnerflaschen.
Die vorbenutzten Flaschen waren Champagnerflaschen und selbstverständlich wird unser Patentinhaber, wenn er den tatsächlich italienischen Wein damit eingefüllt hat in seine Flaschen, hat das nicht Champagner nennen dürfen.
Okay, das heißt, wir sprechen also eigentlich nicht von Champagnerflaschen, sondern von ganz allgemein noch von Prosecco und anderen Schaumweinflaschen.
Ja, wenn du das so banal sehen willst, ja.
Champagnerflasche klingt einfach besser.
Klingt einfach besser, ja.
Aber heute will ich das banal sehen.
Gut, okay.
Was hat jetzt der Patentinhaber gemacht, nachdem er konfrontiert worden ist mit dieser Barrage an vorbenutzten Flaschen, die da schon geliefert worden sind, als offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht worden sind?
Ja, der hat zunächst zwei Dinge gesagt, nämlich erstens, der Einspruch ist unzulässig, was ganz interessant war, weil es war tatsächlich relativ wenig vorgebracht zu dem Zeitpunkt, wo der Einspruch eingelegt wurde. Vor allem die ganzen Beweise für die offenkundige Vorbenutzung sind erst nachträglich dann sukzessive vorgelegt worden. Zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs gab es tatsächlich nur ein Dokument, das vorgelegt wurde, oder es gab mehrere Dokumente, die vorgelegt wurden, aber alle Nachweise, die dann letztendlich für die offenkundige Vorbenutzung vorgelegt wurden, die waren zum Einspruchszeitpunkt noch nicht da. Der Patentinhaber hat daher die Zulässigkeit des Einspruchs bestritten, weil er eben gemeint hat, es ist zu dieser offenkundigen Vorbenutzung überhaupt nichts vorgetragen worden. Jedenfalls hat aber auch gerügt, dass die Dokumente, die die offenkundige Vorbenutzung betreffen, einfach verspätet vorgelegt wurden.
Aber sie waren bezeichnet grundsätzlich, oder?
Es war grundsätzlich bezeichnet, was er wollte. Die Dokumente selbst waren Patentdokumente, die waren bezeichnet, das war soweit kein Problem. Die Dokumente und Beweismittel, die dann später dazugekommen sind, da geht es nicht ganz klar aus dem Akt hervor, weil der Einspruch nicht auffindbar ist in dem Dokument, warum auch immer das passiert ist. Letztendlich muss man sagen, und um den Punkt da vorzugreifen, an der Zulässigkeit scheitert es beim Einspruch praktisch nie.
Und das nicht einmal, obwohl das ein Einspruch aus den 90er Jahren ist, nicht? Also, es ist eine relativ alte Entscheidung.
Aus heutiger Sicht wird die Zulässigkeit vom Einspruch meiner Ansicht nach großzügiger beurteilt, war aber damals auch schon kein Problem. Nach heutigen Maßstäben wird aber die Verspätung strenger beurteilt. Das heißt, Dokumente einer offenkundigen Vorbenutzung dann nicht unmittelbar im Einspruch vorzulegen, kann dir schon zum Nachteil gereichen.
Wir haben ein zulässiges Einspruchsverfahren mit spät vorgebrachten Beweismitteln. Wie ging es denn jetzt im Einspruchsverfahren weiter? Wenn das zeitlich so knapp ist, könnte ich mir vorstellen, dass ja doch da ein hoher Maßstab an die Beweiskraft dieser vorgebrachten Unterlagen gelegt wird.
Ja, das wurde relativ streng genommen und vor allem auch der Patentinhaber hat natürlich auch versucht, da seine Punkte zu machen und einzelne Punkte an der Beweisführung zu kritisieren. Letztendlich waren die Beweismittel, die aber vorgelegt worden sind, wir können es uns dann alle anschauen, aber nicht, es war nicht schlecht gemacht, sagen wir so. Also da hat der Einsprechende schon seine Hausaufgaben gemacht. Ja. Also der Patentinhaber hat zum Beispiel als erstes einmal gesagt, wie kann man denn eigentlich wissen, dass die Flaschen überhaupt vor dem Anmeldetag nicht nur verkauft, sondern auch übergeben wurden. Das ist einmal der erste Punkt oder das erste Problem.
Das wäre eine relativ gute Frage, ne? Weil wie kann man es wirklich gescheit nachweisen?
Mit einem Lieferschein, oder?
Mit einem Lieferschein, das geht natürlich. Du hast natürlich das Problem, dass immer nur Beweismittel da sind, die aus deiner eigenen Sphäre sind. Das heißt, es ist nicht schlecht, jemanden mit dabei zu haben, jemanden externen, der jetzt nicht nur aus dem Unternehmen des Einsprechenden, also von dem Glaslieferanten stammt. Und
also idealerweise ein Spediteur.
Idealerweise ein Spediteur.
Oder den Kunden, nicht?
Oder der Kunde. In dem Fall war es wirklich der Kunde. Es wurde da einiges bestritten. Das eine ist natürlich, wenn du den Spediteur hast, wann hat er die Waren genommen, wann hat er es abgegeben und ist der Spediteur überhaupt die Öffentlichkeit? Ist der überhaupt derjenige, der dann letztendlich die Erfindung zur Kenntnis nehmen kann als Öffentlichkeit?
Das ist aber spannend, weil es geht, wird normalerweise darauf abgestellt, ob er die Möglichkeit hat, das zu untersuchen und ob er es auch darf. Also so das ist die typische Baustellenproblematik.
Aber nicht, ob er es tun würde.
Das heißt, wenn der Spediteur das jetzt nicht untersuchen darf im Rahmen seines Frachtauftrags, dann wäre das keine Veröffentlichung.
Also dem Spediteur gegenüber würde ich auch sagen, dass es nicht unbedingt eine Veröffentlichung ist. Und auch der Patentinhaber hat das bestritten und gesagt, naja, wenn du das dem Spediteur übergibst, lieber Einsprechender, ist vollkommen irrelevant. Damit ist jedenfalls noch keine Öffentlichkeit geschaffen. Der Einsprechende hat natürlich auch richtigerweise gesagt, naja, aber spätestens zu dem Zeitpunkt, wo der Winzer diese Flasche bekommt, vorbehaltlos, und da gibt es ja keine Geheimhaltungsvereinbarung oder ähnliches, spätestens dann wird die Flasche und deren Inhalt zum Stand der Technik. Und dazu kommt halt, diese Glasmanufaktur und der Winzer, die lagen in Frankreich ungefähr 10 Kilometer auseinander. Und es gab also Lieferscheine und Rechnungsdaten alle auf einem bestimmten Tag vor dem Prioritätsdatum. Und da war also klar, okay, das ist vor dem Prioritätstag an den Winzer gekommen. Der hat dann auch noch eine Ehrenerklärung abgegeben nach französischem Recht. Es ist eine, ich sage es jetzt nicht auf Französisch, das wollen wir alle nicht hören.
Ich schon, bitte.
Klingt auf jeden Fall herrlich, eine Ehrenerklärung.
Eine Ehrenerklärung ist es, ja.
Beilstaatliche Erklärung klingt richtig langweilig.
Es ist eine Ehrenerklärung.
Es ist eine, klingt schon nach, der Federhandschuh schwingt schon mit, finde ich, bei der Ehrenerklärung.
Genau. Ja, aber eine Eidesstatt auch.
Ja, aber das klingt so streng, eine Eidesstatt.
Ja.
Nein, es ist schön. Unpersönlich, eidesstaatlich, unpersönlich.
Also ja, das ist auch, ja. Dazu musst du in Frankreich jedenfalls zum Notar gehen und vor dem, also deiner Ehre, schwören, dass das wirklich stimmt. Und das hat unser Winzer gemacht. Und das war etwas, was doch überzeugt hat.
Von der Beweiskraft.
Von der Beweiskraft her. Weil erstens war Außenstehender und zweitens, wenn diese Ehrenerklärung falsch ist, dann wirst du in Frankreich offenbar bestraft.
Abgesehen davon, also diese Flasche, hat denn die tatsächlich dann diese intrinsischen Eigenschaften gehabt oder wird es später diskutiert?
Darum hat sich unser Einsprechender natürlich auch kümmern müssen. Die Situation war die Flaschen wurden ja nach der Übergabe bei dem Winzer abgelegt und die ruhen dann erst einmal und entwickeln dann ihr Kohlendioxid, damit dieser Traubensaft letztendlich dann zu einem Champagner wird. Ja.
Also nicht das, die Flaschen, sondern der Inhalt.
Der Inhalt, ja. Aber die Flasche ist.
Die Flasche ruht natürlich auch, die ist ja dabei
und die liegt da halt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt.
Also man kann sich durch den Gärprozess nicht das ja auch irgendwie verändern?
Ist das Glas so beständig bleiben?
Ich hoffe nicht.
Das wäre kritisch.
Wir kennen zwar alle Mikroplastik in Plastikflaschen, aber.
Sollte man die Form Glas überdenken als Transportgefäß oder
von Mikroglas habe ich noch nichts gehört, dass du irgendwie in unseren Getränken.
Nein, das wäre umgekehrt. Das würde den Wein verändern. Aber ich meine,
weiß ich nicht. Dass die Sulfite vielleicht ausflocken oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich
hoffe. Grundsätzlich Glas fließt, ja, aber die Zusammensetzung sollte doch
beständig sein.
Beständig sein,
ja. Ich hoffe, es ist nicht passiert. Die Frage aber dann, kann man überhaupt noch nachweisen, dass das das Glas ist von damals und wo sind die Flaschen überhaupt? Der Vorteil für den Einsprechenden war, das Lager des Winzers stand noch zum Zeitpunkt, als es dann im Verfahren darum ging, das nachzuweisen. Und die Flaschen, die konnten dann auch entnommen und sichergestellt werden. Das heißt, es war mehreres zu zeigen. Erstens, sind es wirklich diese Flaschen, die damals eingelagert wurden, die bis zu dem Zeitpunkt jetzt da liegen und die dann tatsächlich die Eigenschaften haben.
Das sollte durch einen Lieferschein möglich sein, oder?
Die Eigenschaften nicht unbedingt. Aber was ich mir problematisch vorstelle, dass die gesagt, das waren 100.000 Flaschen vor dem Prioritätstag und 80.000 nachher. Das würde implizieren, dass ich zumindest 80.000 und eine Flasche untersuchen muss, ob die gleiche chemische Zusammensetzung haben.
Ja, beides lässt sich im Prinzip dadurch erklären und der Patentinhaber hat genau diese Diskrepanz auch aufgebracht. Beides lässt sich dadurch erklären, dass die zeigen konnten, dass diese 180.000 Flaschen praktisch in einem Batch gemacht wurden. Das ließ sich dadurch zeigen, dass das eine Spezialanfertigung war, für die eine spezielle Flaschenform genommen wurde mit einer bestimmten Gravur. Man konnte jedenfalls erkennen, dass das genau die Flaschen sind. Und auch da gab es eine Ehrenerklärung, dass das sozusagen in einem Batch gebaut wurde. Und das zeigt ja, dass es wahrscheinlich wirtschaftlich gar nicht anders sinnvoll gewesen wäre, als das eben so zu bauen. Das heißt, es gab also die Zuordnung von diesem konkreten Herstellungsprozess zu den Flaschen, die da lagen. Die nächste Frage ist dann natürlich die, wie kriegt man das Glas jetzt analysiert, dass das eins ist, wie es unter dem Patentanspruch steht, so wie du es wissen wolltest. Auch da gibt es eine rechtliche Konstellation in Frankreich. Da gibt es den Huissier de la Justice. Das ist sowas wie ein Gerichtsvollzieher. Der ist also jetzt hingegangen und hat die Flaschen aus dem Lager des Winzers entnommen. Also
ausgetrunken?
Nein, hat es nicht.
Bist du dir sicher?
Ja, der hat die Flaschen entnommen und hat sie dann an zwei unterschiedliche Labors geschickt, die Flaschen unabhängig voneinander analysiert haben. Das waren ungefähr 10 Flaschen so in der Größenordnung, die da analysiert wurden. Und als das von den Labors zurückgekommen ist, hat sie dann gezeigt, das ist tatsächlich eine Materialzusammensetzung, die dem Patentanspruch entspricht. Also
mussten die Flaschen für die Untersuchung geöffnet werden?
Das weiß ich nicht. Ich gehe aber schwer davon aus, dass man dass die Untersuchung zerstörend ist. Und ich weiß nicht, was mit dem Champagner passiert ist, wenn du darauf hinaus willst.
Nein.
Aber da hat sicher unserem Einsprechenden geholfen, dass es ja durchaus bei Wein- und Schaumweinflaschen üblich ist, auch Daten draufzuschreiben und genau anzuführen, von welchem Jahrgang und von welchem Weinfeld die Rede
ist. Ja, tatsächlich ist das bei Champagner mit dem Jahrgang gar nicht so, weil nämlich um die gleichbleibende Qualität von Champagner sicherzustellen, werden da oft sehr viele, also wird Cuvée gemacht aus mehreren Jahrgängen, damit der immer auch gleich schmeckt.
Ja, letztendlich, die hatten eine spezielle Flaschenform und da konnte man relativ klar zeigen, das waren die damals gekauft wurden, die da eingelagert worden sind. Egal welchen Wein die eingefüllt haben letztendlich oder welchen Traubensaft die eingefüllt haben ursprünglich, letztendlich sind die Flaschen die gleichen geblieben. Und das war deswegen glaubhaft fürs Europäische Patentamt, weil das auch nach Kundenwunsch angefertigt wurde. Das heißt, die wollten eine ganz spezielle Flaschenform und der Glashersteller baut sonst keine solchen Flaschen. Das war ein Punkt, der das glaubhaft gemacht hat fürs Europäische Patentamt.
Habt ihr persönlich schon mal zu tun gehabt mit so einer offenkundigen Vorbenutzung und was waren da eure Erfahrungen?
Es ist ein wenig mühsam.
Ja, also du hast es schon mal damit zu tun gehabt?
Weniger Untertreibung.
Ist ein weniger Untertreibung, ja. Also mein Eindruck ist, Zeugen, die aus dem gleichen Unternehmen stammen, sind vollkommen irrelevant. Und ja, wichtig ist, irgendein externes Beweismittel zu haben, das ist glaubhaft. Also irgendwas, wo die Einspruchsabteilung feststellt, das kann der Einsprechende beim besten Willen nicht faken. Das ist für die glaubhaft, kommt mir vor. Und dann ist es halt extrem bitzelig in jeder Hinsicht. Also ist das wirklich, genau die Fragen, die ihr gestellt habt, genau die sind es auch, die dann die Einspruchsabteilung möchte. Ist es wirklich das Glas? Ja? Kann es nicht sein, dass das ein Teil ist, der erst nach dem Prioritätstag geliefert wurde? Ja? Wo wir hier das Gegenargument haben, das ist derselbe Batch-Prozess, in dem 180.000 Flaschen verschickt wurden, der kam wahrscheinlich mit dem Abfüllen nicht nach und deswegen ist das sukzessive mit LKWs rübergeliefert worden. Wie lang hat tatsächlich der Transport gedauert? All diese Dinge sind etwas, was du als Patentinhaber aufwerfen solltest, wo aber auch das Patentamt sehr stark dahinter ist, das rauszufinden. Also so einfach glauben dir die offenkundige Vorbenutzung nicht. Und ich finde da zu Recht, ja, sonst könntest du irgendwas erzählen.
Da könnte ja jeder kommen. Mit dem Feuerwehrauto hin. Dann ist es was anderes.
Ja. Yes. Aber auch da hat man die gleiche Situation, dass die nachweisen müssen, ist es das von damals? Ja? Die Eigenschaften können wir uns anschauen, ist eh nicht verändert worden? Genau das Gleiche. Ja.
Also was ich vielleicht für die Praxis mitgenommen habe, ist, dass man sehr gut versuchen muss, da eine sehr lückenlose Kette mit übereinstimmenden Dokumenten herzustellen, also wirklich Rechnung, Lieferschein, Bestellung. Und dann kann man unter Umständen versuchen, mit Zeugenaussagen Lücken zu stopfen, das aber das zu becken. Aber wenn die Lücke ein bisschen zu groß ist, dann glaubt man es einem dann schon nur mehr sehr schwer. Und was wirklich sehr schwierig ist, ist offenkundige Vorbenutzung nachzuweisen, die halt einfach schon sehr, sehr lange her sind. Weil in der Regel hat man dann eben diese Unterlagen nicht mehr, Bestellunterlagen, Lieferscheine, das muss man nicht ewig aufheben. Und ich hatte einen Fall, war die Vorbenutzung 35 Jahre vor dem Prioritätstag. Und da konnte man sich dann über sekundäre Informationen behelfen, weil man eben nachweisen konnte, dass es Beschwerden und Reklamationen gegeben hat, die darauf hindeuten, dass es damals ausgeliefert sein hat müssen.
Es ist schon bemerkenswert, mit wie viel zweierlei Maß da gemessen wird im Vergleich mit so druckschriftlichen oder auch Internetveröffentlichungen. Wenn da irgendwo irgendein Datum draufsteht, wird das normalerweise geglaubt. Auch dann, wenn es, also ich hatte mal einen spannenden Fall, da ging es um einen Foreneintrag. Der war datiert.
Das klingt auch nach IQI.
Und ich konnt nachweisen, dass es zu dem Zeitpunkt die Foren-Software noch nicht gegeben hat. Das war aber völlig egal.
Also das Forum hat nicht existiert.
Die Software, die da verwendet wurde für den Betrieb der Software, es ist denkbar, dass das migriert wurde aus einem alten System, aber dazu gab es überhaupt kein Vorbringen. Aber nicht einmal das hat gereicht, um das irgendwie anzugreifen. Und wenn ich das jetzt in Relation setze zu dem, was wir da jetzt haben, das ist schon spannend.
Ein Problem, das es auch gibt, gerade bei sehr alten Veröffentlichungen, ist, dass da die Zeugen wegsterben oder nicht mehr verfügbar sind. Also das ist dann echt ungünstig. Man sagt, okay, wir wissen genau, dass das damals war und wie das ausgesehen hat. Aber die Personen, die beteiligt waren, als das übergeben wurde, die sind einfach nicht mehr am Leben oder einfach für das Unternehmen nicht mehr greifbar. Also es kann ja auch sein, dass der weggegangen ist und wenn das 10 Jahre her ist, dann ist der Mitarbeiter irgendwo, aber jedenfalls nicht als Zeuge vom Europäischen Patentamt jetzt mehr zu gebrauchen. Ja.
Wir haben sie schon öfter angeschnitten, ist die Frage, wir haben eine Flasche, die wird irgendwo in einem Winzerkeller gelagert und ist das dann überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich oder kann die Öffentlichkeit überhaupt herausfinden, ob das wirklich diese Zusammensetzung hat, die da chemisch nachzuweisen ist?
Ja, die praktisch ständige Rechtsprechung vom Europäischen Patentamt ist da, dass die Übergabe an ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit reicht. Und in unserem Fall ist es nicht der Spediteur, weil der darf möglicherweise nicht reinschauen, was er da liefert. Aber auf jeden Fall ist es der Winzer, der letztendlich ungehinderten Zugang zu den Flaschen hatte. Das war im Verfahren nicht wirklich bestritten. Die Einspruchsabteilung und die Kammer haben sich ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber im Ende sind beide dazu gekommen, dass es da niemals irgendwas geben hat können, was wie eine Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den beiden ausgesehen hat. Wenn ich die Flasche vorbehaltlos übergebe, dann darf der Winzer die grundsätzlich auch analysieren. Ein Problem, das dabei aufgetaucht ist, ist das, dass der Patentinhaber, ich meine, wir waren da in den 1990er Jahren, behauptet hat, es gibt an öffentlich übergebenen Gegenständen sowas wie geheime Merkmale. Das heißt, man hätte nicht analysiert. Das war die damalige Sichtweise, die mittlerweile auch überholt ist. Der Patentinhaber hat also dazu behauptet, diese Merkmale, gerade die Sulfide betreffen, die zu einer sehr geringen Konzentration in der Flasche enthalten sind, da wäre eine Fachperson, ein Fachmann niemals drauf gekommen, die zu analysieren, wenn er so eine Champagnerflasche bekommen hätte.
Also das Argument war, die Flasche hat zwar so wenig Sulfide gehabt, aber man hätte sich das gar nicht angeschaut, weil der Fachmann gar nicht gewusst hätte, dass das relevant wäre.
Genau das war das, was der Patentinhaber behauptet hat. Der Entsprechende hat es naturgemäß anders gesehen und auch die Beschwerdekammer hat es anders gesehen, vor allem weil kurz davor eben die G1 aus 92 herausgekommen ist, die also gesagt hat, sowas wie versteckte Merkmale gibt es einfach nicht. Es gibt einfach keine Voraussetzung, dass der Fachmann a priori erkennt, dass ein bestimmtes Merkmal wichtig ist, sondern der Fachmann oder die Öffentlichkeit nimmt einen veröffentlichten Gegenstand so zur Kenntnis mit den Merkmalen, die er eben hat, und ob die jetzt eher oder weniger wahrscheinlich analysiert werden, ist nicht so relevant. Alle Merkmale, die an dem öffentlich gewordenen Gegenstand sind, sind letztendlich Stand der Technik geworden.
Wie wäre das, wenn es die Untersuchungsmethode noch nicht gegeben hätte?
Ich glaube, auch das wird nichts ändern, weil wir hier einen Patentanspruch haben, der sie jetzt nicht wirklich auf eine Untersuchungsmethode bezieht. Es hat dann wieder Frage der Auslegung, nach welcher Untersuchungsmethode ist das?
Aber wenn es überhaupt gerne gäbe.
Ich glaube, also der Gerd referenziert jetzt eher auf diese Enabling Disclosure. Ja? Also ist es, hat es zu diesem Zeitpunkt überhaupt Möglichkeiten gegeben, Analysemöglichkeiten, um diese Konzentration oder diese Zusammensetzung zu analysieren?
Und die andere Frage, die man sich stellen könnte, ist es überhaupt nacharbeitbar? Also wenn ich jetzt das analysieren kann, kann ich dann eine Flasche herstellen, die genau diese Zusammensetzung aufweist, nur wenn ich die fertige Flasche anschaue?
Ja, beides war damals ein Thema. Zum Ersten die Analysemethoden, die gab's. Und die Beschwerdekammer hat zumindest gefunden, dass auch die nacharbeitbar gegeben ist. Der Patentinhaber hat da behauptet, dass die Temperaturführung ohne das Patent überhaupt unmöglich herausfindbar gewesen wäre und dass nur die reine Flasche für sich jetzt nicht genug technische Lehre an den Fachmann vermittelt, dass der die Flasche auch nacharbeiten kann. Das hat die Kammer aber nicht so gesehen aus tatsächlichen Gründen. Die haben sich überlegt, kann man das nachbauen, ja oder nein? Und sind dann zum Schluss gekommen, naja, aufgrund dieser Offenbarung geht das sehr wohl.
Ja. Und außerdem, der Fachperson sind ja gewisse Trial and Errors zumutbar. Er darf nur nicht erfinderisch tätig werden dabei. Darum kann man dieser Meinung, glaube ich, schon folgen.
Weil du vorher, Fabian, die Enabling Disclosure angesprochen hast, das wäre ja was uns dann relativ rasch zu einer aktuellen Gehentscheidung bringen würde, Michael, zur G1 aus 23, oder? Weil dort ist doch genau das System aufgebrochen worden.
Ja, genau. Also die Enabling Disclosure wurde mit der G1 aus 23, ich meine, klar, die kannten die Entscheidung damals natürlich nicht, aber in neuerer Zeit hat sich herausgestellt, es ist gar nicht notwendig, dass eine Enabling Disclosure für einen Stand der Technik tatsächlich da ist. Es reicht vielmehr aus, dass die Merkmale an sich vorhanden sind, wie auch immer man dann einen solchen Gegenstand herstellt.
Das klingt fast so, als sollten wir in naher Zukunft auch eine Folge zur G1 aus 23 machen, Michael, oder?
Hätte mir schon geholfen, dann hätte ich nicht so eine blöde Frage gestellt, ja.
Ja. Also ich finde schon, die Entscheidung G1 aus 23 hätte zwar diesen Fall nicht wirklich verändert, aber in gewisser Hinsicht erleichtert, weil man hätte diese Enabling Disclosure einfach nicht mehr nachweisen müssen. Das letzte Gegenargument wäre dem Patentinhaber abgeschnitten gewesen. Aber am endgültigen Ergebnis, nämlich daran, dass das Patent widerrufen wurde, hätte es nichts geändert.
Gut, wie ist dann unser Einspruchsverfahren ausgegangen? Das klingt jetzt alles sehr negativ für den Patentinhaber. Also offensichtlich konnte dann nicht die Kammer und die Einspruchsabteilung davon überzeugen, dass diese offenkundige Vorbenutzung nicht stattgefunden hat. Jetzt würde ich sagen, es schaut eher schlecht aus, oder?
Ja, der Patentinhaber hat dann noch nach einem letzten Rettungsanker gegriffen, nämlich er wollte eine Vorlage an die große Beschwerdekammer und hat selbst zur Vorlagefrage gestellt, nämlich sind alle Merkmale eines veröffentlichten Gegenstands öffentlich, wenn der Fachmann nicht nach diesen gesucht hätte, vor allem dann, wenn ein Mischungsbestandteil nur in einem kleinen Anteil vorhanden ist, wie hier die Sulfide eben, ja.
Viel zu konkrete Frage für eine G-Entscheidung oder allein deswegen kann das schon nicht auf die große Beschwerdekammer. Nein,
das wie hier die Sulfide, das habe ich jetzt hinzugefügt, einfach um's klarzustellen, welches Merkmal geht es eigentlich. Interessant ist, und das finde ich eigentlich einen guten Zug der Kammer, von dem sich heutige Kammern vieles abschauen können, nämlich die Kammer wollte eine erneute Vorlage vermeiden, weil es eh schon davor eine Vorlage gegeben hat, nämlich G1 aus 92, wo das eigentlich klargestellt wurde. Und es ist zwar immer wieder passiert, dass Fragen, die eh schon entschieden wurden, jetzt noch einmal vorgelegt werden. Aber letztendlich für die Rechtssicherheit und für die Rechtsklarheit braucht es das nicht. Und deswegen hat die Beschwerdekammer diese Vorlagefrage einfach nicht zugelassen, den Antrag auf Vorlage an die große Beschwerdekammer zurückgewiesen und das Patent widerrufen.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Michael, lieber Fabian, lieber Gerd, für die spannende Diskussion zur Champagnerflasche. Jetzt machen wir uns vielleicht alle weihnachtlich eine Flasche auf. Und es bleibt mir noch, von unseren Zuhörern zu verabschieden und ihnen alle frohe und besinnliche Feiertage zu wünschen.
Ich glaube, das wünschen wir alle. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, ja.
Frohe Weihnachten.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.